Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite an alle, die hier sind und alle, die irgendwo am Bildschirm heute oder zu einem anderen Zeitpunkt diesen Gottesdienst miterleben. Matthias hat das eben schon im Gebet ausgedrückt. Wir wollen hören auf das, was Gott uns sagen will. Was will Gott uns sagen? Ich habe mir etwas aufs Herz legen lassen heute Morgen, was mir in den letzten, ich möchte sagen, 2 Jahren besonders wichtig geworden ist. Sicher nicht als das Einzige aus dem Wort Gottes, sondern etwas, wo Gott für mich persönlich etwas, einen neuen Schwerpunkt gelegt hat, was ich auch weitergegeben habe. Soll ich ein bisschen zurück mit dem? Zu weit weg. Ich dachte, ich rede laut genug. Okay. Und ich möchte einfach heute meine Legitimation, hier zu reden, Gottes Wort weiterzugeben, selbst aus dem Wort Gottes nehmen. Und ich habe zwar überschrieben, Bergpredigt, als ich gefragt wurde, worüber predigst du, habe ich gesagt, aus einem Teil der Bergpredigt. Bergpredigt ist lang, 3 Kapitel im Matthäusevangelium. Ich werde heute nicht über die ganze Bergpredigt sprechen. Aber ich möchte, bevor ich aus einem Text der Bergpredigt uns etwas weitergebe, möchte ich doch noch einen Auftrag weitergeben, der uns allen gilt. Und zwar den Auftrag, den Jesus an seine Jünger gegeben hat. Und ihr wisst, das waren seine letzten Worte eigentlich nach dem Matthäusevangelium, der sogenannte Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und da sagt er ihnen, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ihr dürft gerne die Bibeltexte dann, wenn ich sie hier vorlese, auch anzeigen. Genau. Ihr seht schon, ich habe auf dem Text den unteren Teil ganz besonders dick gedruckt, weil ich das heute Morgen als meinen Auftrag ansehe, ein Stück weit dem entgegenzukommen. Wir haben den Missionsauftrag und ich finde, dass wir gut drauf sind als Gemeinde, indem wir Menschen zu Jesus führen, sie in die Nachfolge Jesu führen, nicht nur aus einer Nation, sondern aus allen Völkern heraus. Und ein Stück weit diesen Auftrag erfüllen. Aber mir ist bewusst geworden, dass dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, eigentlich ein mehrfacher Auftrag ist. Nicht nur Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen, sondern dann das auch festzumachen, indem sie getauft werden, indem sie das festmachen. Ich vergleiche das immer mit dem Ja-Wort, das meine Frau mir gegeben hat vor unserer Verlobung und dann dem Standesamt, wo ich es festgemacht habe, wo mein altes Leben praktisch aufgehört hat und wir jetzt zusammen waren und eins bildeten. Und so empfinde ich das auch mit der Taufe. Da machen wir etwas fest vor Gott und vor Menschen. Wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Interessant ist, dass manche Christen ja meinen, man müsste schon perfekt sein, bevor man getauft ist. Ich habe das auch gedacht, bevor ich getauft wurde und habe gedacht, wenn ich jetzt falsch, aus falscher Motivation oder falschem Hintergrund getauft werde, dann kommt irgendwie ein Blitz vom Himmel und bei der Taufe und ich werde erschlagen. Gott ist mir. Ich war dann froh, dass das nicht passiert ist. Aber ich muss euch sagen, von dem Tag an war ich mir sicher, ich bin ein Kind Gottes. Die Zweifel, die ich vorher hatte, habe ich nie mehr wieder gehabt. Die Taufe war für mich ein ganz wichtiger Meilenstein in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben. Und dann zu diesem Auftrag gehört auch der dritte Teil, denke ich, nämlich, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, diejenigen, die zu Jüngern gemacht wurden, die getauft wurden, dann auch zu unterweisen, sie zu lehren. Denn sie müssen ja wachsen, sie müssen geistliche Speise bekommen, sie müssen wissen, wie sie sich entwickeln sollen, was Jesus ihnen gegeben hat, mitgegeben hat für ihr Leben. Und das kommt nicht von alleine, sondern Jesus gibt ausdrücklich den Aposteln diesen Auftrag, lehrt sie. Und zwar alles das auch zu halten, was ich euch gelehrt habe. Und darüber bin ich vor einiger Zeit gestolpert ein bisschen und habe gedacht, ja, Jesus, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Ihm ist wichtig, dass wir sein Wort auch kennen. Und ich wurde erinnert an 2. Timotheus 3 von Vers 15 an, da schreibt der Apostel Paulus, dass alle Schrift, die von Gott eingegeben ist, nützlich ist. Wir denken immer, ja, dieser Text ist nicht so wichtig und jener Text ist nicht so wichtig. Vielleicht habt ihr auch so Probleme, wenn es um bestimmte alttestamentliche Aufzählungen geht oder Ahnenregister und so weiter und so weiter. Jesus selber sagt, dass jedes Wort wichtig ist. Und deshalb ist es mir auch so wichtig geworden, die Bibel ist im Gesamten für uns so wichtig und es ist für jeden Einzelnen. Ich möchte euch ermutigen, euch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, nicht nur sonntags morgens eine Predigt zu hören oder vielleicht ab und zu in den Bibelkreis zu gehen oder in einen Hauskreis, sondern so viel wie möglich aufzusaugen von dem, was Gott uns sagen will. Ich glaube aber auch, dass es einen Schwerpunkt gibt, dass wir, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir viele Dinge lesen und sehen, und was gut für uns ist, weil es nützlich ist. Wir sehen an den Beispielen aus dem Alten Testament, wie Menschen mit Jesus gelebt haben, wie sie schwach geworden sind, wie Gott sie trotzdem gesegnet hat und gnädig gewesen ist und so weiter und so weiter. Aber hier in diesem Missionsbefehl wird es nochmal spezialisiert, indem Jesus ihnen sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch gelehrt habe. Das heißt also, die Worte, die Jesus selber an seine Jünger gerichtet hat, sind so wichtig. Und jetzt komme ich zu dem, was mir mein Anliegen ist, nämlich zu der Bergpredigt. Das sind nämlich die Worte, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat. Und dazu müssen wir eins wissen, die Bergpredigt, so wie sie in Matthäus uns beschrieben wird, ist eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was Jesus seinen Jüngern immer und immer wieder gesagt hat. Wenn wir in den Grundtext hineinschauen, dann entdecken wir, das hat er nicht nur einmal gesagt und hat gesagt, merkt euch das, sondern immer wieder, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist, wenn er mit ihnen gelagert hat, hat er immer wieder angeknüpft an dem, was er ihnen schon mal gesagt hatte und hat ihnen das weitergegeben, was ihm auf dem Herzen wichtig war und was sie lernen sollten, auch für ihr eigenes Leben, was sie daraus lernen sollten. Und dann bin ich darüber gestolpert, über den Text in Matthäus 5, Vers 1 und 2, da wird uns berichtet, als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Ich habe gedacht, Matthäus, wie viele Worte machst du? Wie viele Worte machst du über Dinge, die doch eigentlich selbstverständlich sind, die doch eigentlich normal sind? Und ich bin darüber gestolpert und habe nochmal nachgelesen und habe geguckt. Und manchmal, wenn wir die Bibel besser verstehen wollen, warum auch das, was manchmal so nebensächlich erscheint, doch eine gewisse Wichtigkeit hat, dass aus der jüdischen Tradition, aus dem Verstehen der damaligen Zeit heraus, dass wir das verstehen, das ist so wichtig für uns. Und genau deshalb schreibt der Matthäus diese Worte, Kapitel 5, 1 und 2. Vielleicht wundert ihr euch auch, aber ich will es ein Stück weit erklären. Die Bergpredigt ist ja ein Kernstück des christlichen Glaubens und Lebens. Da fällt einem auf, dass Matthäus sagt, als er sich gesetzt hatte. Na, ist das wichtig für uns zu wissen, ob er stand oder sich gesetzt hat oder ob er gelegen hat oder ob er hin und her gegangen ist oder was? Aber es ist interessant, nach der jüdischen Denkweise und überhaupt der alten Denkweise hatte jedes dieser Begriffe hier, die gebraucht wird, eine besondere Bedeutung. Jesus setzte sich. Das heißt, er nahm sich die Zeit. Er ist nicht stehen geblieben und hat nur am Rande das erwähnt und ist dann weitergegangen. Nein, wenn ein Lehrer der damaligen Zeit auch im Tempel sich gesetzt hat, um zu unterweisen, dann bedeutete das für die Zuhörer, für die, die mit ihm zusammen da saßen, er hat uns jetzt etwas Wichtiges, Gravierendes zu sagen. Und deshalb denke ich, hat ja auch der Matthäus das so geschrieben. Er setzte sich, hat das betont. Jesus setzte sich, um in dieser Bergpredigt, die dann folgt, um den Menschen zu sagen, das, was ich euch zu sagen habe, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Das sollt ihr behalten für euer Leben, auch wenn es bei Matthäus eine Zusammenfassung gewesen ist. Aber das ist wichtig. Er setzte sich. Wir sprechen ja heute noch oft von diesem offiziellen Lehren. Da sagen wir, er hat einen Lehrstuhl, wenn wir von einem Professor sprechen, der seine Studenten unterweist. Ob die Professoren dabei immer sitzen, weiß ich nicht, aber man spricht vom Lehrstuhl. Und uns ist auch bekannt, dass der Papst der römisch-katholischen Kirche, dass er, wenn er ex cathedra spricht, dass er dabei sitzt auf einem speziellen Stuhl und dass das dann die Gewichtigkeit hat, die über die Gewichtigkeiten seiner sonstigen Predigten und Gebete hinausgeht. Also, dass Jesus sich setzte, macht uns deutlich, es ist so wichtig für uns, dass wir uns die Zeit nehmen und dass wir das verstehen. Und dann sagt uns Matthäus noch, er tat seinen Mund auf. Wenn ich reden will, wenn ich lehren will, muss ich doch meinen Mund auftun. Warum betont Matthäus das? Es ist interessant, aus der alten Zeit der Römer und Griechen, da wird uns das auch beschrieben in verschiedenen Berichten, wenn Leute etwas gesagt haben, etwas weitergegeben haben, was ihnen auf dem Herzen war. Da wird gesagt, sie taten ihren Mund auf. Auch das ist eine besondere Wichtigkeit. Er tat seinen Mund auf. Das ist so, als wenn er hat das nicht so leise und dass es keiner hört, sondern er hat den Mund weit geöffnet, um das zu sagen, seinen Jüngern zu sagen. Interessant, hier hat er ja zu seinen Jüngern gesprochen in der Bergpredigt. Er tat seinen Mund auf. Zweimal finden wir das noch oder noch öfter. Ich möchte nur zwei Beispiele anführen im Neuen Testament. Als Philippus dem Äthiopier begegnet, um ihm das Evangelium zu erklären, der Äthiopier, der Kämmerer, der da am Fluss da lang seine Heimreise angetreten hat, da wird uns berichtet, dass Philippus seinen Mund auftat, um ihm das Evangelium zu erklären. Die Worte des Alten Testamentes, der Jesaja-Rolle, die der Kämmerer da gelesen hat, das verständlich zu machen. Er hat es also herausgestellt, was da besonders wichtig ist. Er hat seinen Mund aufgetan, eine schwerwiegende, eine bedeutsame Äußerung für den Kämmerer. Und es war so bedeutsam, dass er hinterher sein Leben Jesus übergeben hat und sich auch taufen ließ und dann fröhlich seiner Straße zog. Und das zweite Mal, was ich herausstellen möchte, ist dieses, er tat seinen Mund auf, das war, als Petrus dem Hauptmann Cornelius das Evangelium erklärt hat. Und ihm erklärt hat, dass das Evangelium eben nicht nur für die Heiden ist, dass er das gerade erst mal selber gelernt hat, dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist, sondern auch für die Heiden ist. Er tat seinen Mund auf, er ließ sich nicht abhalten von Gewohnheiten, von irgendetwas. Und das Dritte, er lehrte sie und sprach. Auch das schreibt Matthäus in besonderer Weise. Man muss sich schon wundern, was so alles in der Bibel steht. Er lehrte sie und sprach. Er sprach. Das hat man früher gebraucht, um deutlich zu machen, wenn jemand sagte, jetzt spricht er und ihn aufgefordert hat, jetzt sprich du, dass es für denjenigen bedeutete, dass er wirklich das gesagt hat, was in seinem Herzen gewesen ist. Das heißt, er hat nichts zurückgehalten. Er hat nicht darauf geachtet, wie werden die Leute jetzt darauf reagieren, wenn ich ihnen die Wahrheit sage? Wie werden die Leute darauf reagieren, wenn ich hier etwas erkläre? Werden sie mir zuhören? Egal wie sie reagieren, ich spreche jetzt und ich mache meinem Herzen Luft. Das, was mir wichtig ist, das gebe ich ohne Rücksicht auf Verluste, könnte man fast sagen. Und wenn das so dreimal in dem Anfangstext der Bergpredigt steht, dann zeigt uns das noch einmal deutlich, wie wichtig es Jesus gewesen ist, seine Jünger wirklich das wahrgenommen haben, was er ihnen zu sagen hatte. Und er lehrte sie, er sprach und sagte ihnen die volle Wahrheit, sein Herz ist geöffnet. Jesus verschweigt seinen Jüngern und auch uns nicht die Wahrheit. Er macht nicht so eine Biegung und sagt, das darf ich dem sagen und das darf ich ihm nicht sagen. Alles, was wir wissen müssen, das sagt er uns. Er sagt uns die Wahrheit. Er lehrte seine Jünger. In der griechischen Form steht da, dass das nicht eine abgeschlossene Handlung ist, sondern dass es etwas Fortlaufendes ist. Etwas, was zu dem Zeitpunkt, als auch Matthäus das aufgeschrieben hat, noch nicht beendet war im Grunde genommen. Der Auftrag steht, er steht bis heute. Und deshalb ist für uns die Bergpredigt so etwas Wichtiges und mir ist sie besonders wichtig geworden. So viel einfach mal so zur Erklärung, warum mir das wichtig geworden ist, was mir dabei groß geworden ist. Jetzt kann ich heute Morgen natürlich nicht über die ganze Bergpredigt sprechen, aber ich habe mir vorgenommen, zwei Bilder, die Jesus gebraucht, in unsere Mitte zu stellen heute Morgen. Beide Bilder gehören, auch wenn sie so unterschiedlich sind, doch eng zusammen in der Endaussage, was sie meinen, was Jesus seinen Jüngern damit sagen will. Und eins müssen wir auch wissen, nicht jedes Bild, das Jesus gebraucht oder das Menschen gebrauchen, muss man in alle Richtungen auslegen. Jedes Bild hat Schwerpunkte, was will Jesus damit sagen? Und Jesus hat sehr viel in Bildern, mit Bildern ausgedrückt. Er hat über Ackerbau und Viehzucht gesprochen, über alles Mögliche. Und jedes Mal hatte er ein Bild gebraucht, das die Leute verstanden haben, wo sie wussten, ach, das meint er, und das verknüpfen konnten mit ihrem eigenen Denken und mit ihrem eigenen Verstehen. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute Morgen über das Bild zu sprechen, das Jesus in Matthäus 5, Vers 13 sagt, nämlich, ihr seid das Salz der Erde. Eigentlich könnte ich hier stehen bleiben. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Das ist das eine Bild, das über dem Salz. Da werde ich gleich noch einiges zu sagen. Und das zweite ist das Bild, ihr seid das Licht der Welt. Wir haben es schon vorhin etwas anklingen lassen. Und da werde ich auch gleich noch etwas zu sagen. Ja, ihr seid das Salz der Erde. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht dazu und möchte das einfach weitergeben. Das Erste, was einen ja verwundert, ist, die Jünger waren ja noch nicht fertig mit der Ausbildung bei Jesus. Und trotzdem sagt Jesus ihnen schon, ihr seid. Er sagt nicht, ihr werdet irgendwann in der Zukunft vielleicht Salz sein können, dann, wenn ihr reif genug seid, dann, wenn ihr alles richtig verstanden habt, dann, wenn ihr alles richtig macht, sondern ihr seid einfach, ihr seid das Salz. Ihr seid das Salz. Und wenn Jesus heute Morgen zu uns reden würde, dann würde er nicht sagen, ihr sollt Salz sein, sondern er würde uns sagen, ihr, die ihr meine Nachfolger seid, die ihr meine Jünger seid, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr müsst es nicht erst werden. Ja, es wird sich ausdrücken in eurem Leben. Es wird herauskommen, was ihr seid, dass ihr das Salz seid. Aber hier ist zunächst mal, ihr seid das Salz der Erde. Es ist im Grunde genommen ein Auftrag, der mit verbunden ist, aber nicht ein Auftrag, den uns irgendjemand gegeben hat, sondern eine Feststellung, die Jesus gemacht hat. Ihr seid das. Warum? Weil ich euch dazu gemacht habe. Weil ich euch dazu berufen habe. Ihr seid das Salz der Erde. Ich muss nicht erst warten, bis ich perfekt bin, sondern in der Kraft, die Gott mir gibt, in dem, wie er mein Leben verändert, bin ich Salz. In unserer Gesellschaft, auf dieser Erde, ich bin Salz und du bist auch Salz. Wie salzig wir sind, was verstehen wir überhaupt darunter? Salzig sein. Wofür braucht man das Salz? So wie wenn ein Gesandter von Rom unterwegs war, ihr seid, die Römer in Rom gesagt wurde, du bist jetzt unser Gesandter mit der und der Botschaft, mit dem und dem Anliegen, mit dem und dem, was du tun sollst. Er wusste, ich bin das, egal was die anderen von mir denken, egal wie selber ich mich fühle, genauso wie der Polizist, der auf der Kreuzung steht und sagt, ich bin nur so ein kleines Männchen, dazu kann ich hier ausrichten. Er hat die Autorität von Gott, er hat den Auftrag und er ist das, wozu er gesetzt ist. Wir sind Beauftragte Gottes. Und jetzt müssen wir uns das mal ein bisschen anschauen. Als ich diese ich habe dir eine Frage gestellt im Bibelkreis. Da habe ich die Bergpredigt auch zurzeit als Thema. Ich habe gefragt, wofür braucht man Salz? Warum hat Jesus gerade das Beispiel des Salzes genommen? Und dann waren die Hausfrauen da und die Köchinnen und die haben mir gleich eine Antwort gegeben. Die haben gesagt, ja, ohne Salz schmeckt doch alles nicht. Ohne Salz. Wir brauchen das Salz, damit die Nahrung geschmacksvoll wird, damit es schmeckt. Das stimmt zwar, aber man muss sagen, die Juden kannten damals schon die Zwiebeln und den Knoblauch und die anderen bitteren Kräuter und alles Mögliche. Die brauchten nicht alleine für den Geschmack das Salz. Das Salz hatte für den Juden eine ganz andere und viel wichtigere Aufgabe gehabt. Und das Salz war für sie so wertvoll gewesen. Und wenn Jesus dieses Bild gebraucht, dann gebraucht er es, um uns zu sagen, wie wichtig und wertvoll es ist, dass wir Salz sind auf dieser Erde hier. Salz hat nämlich den Auftrag gehabt oder war dazu da, und das war das Hauptanliegen, warum man sich um Salz gekümmert hat, dass es nämlich konservierend war. Salz ist konservierend. Es hatte eine erhaltende Kraft. Wir kennen das bis heute, dass es bestimmte Arten von Konservierung gibt, die mit Salz zu tun haben. Ich denke nur an das Sauerkraut oder an die Salzgurken oder ich weiß auch nicht, andere Dinge bei den Nahrungsmitteln. Aber hier für die Juden bedeutete es, Salz ist konservierend. Es ist nicht nur eine Sache des Geschmacks. Ich verändere damit nicht nur Geschmack. Es ist konservierend. Das heißt also, das, was jetzt gut ist, soll auch noch in der Zukunft gut sein. Was jetzt genießbar ist, soll auch in der Zukunft noch genießbar sein. Vielleicht schmeckt es etwas anders, als wir uns das vorstellen zuerst mal. Aber es ist dafür, dass es konservierend ist und dass es etwas Gutes für uns ist. Und dann setzt Jesus diese Frage rhetorisch. Er sagt, was soll man denn machen, wenn das Salz seine Salzkraft verloren hat? Wenn es fade wird, ist das möglich? Kann Salz seine Salzkraft verlieren? Salz ist Salz. Ich selber habe schon Salinen besucht und habe beobachtet, wie Salz geschöpft wurde, Meersalz und anderes. Die Juden damals haben das Salz aus dem Toten Meer herausgeholt. Und sie brauchten das, um ihre Lebensmittel zu konservieren. Das war die beste Möglichkeit. Sie hatten keine Kühlschränke oder sonst irgendwelche Möglichkeiten. Wie es mit dem Einwecken war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie brauchten das Salz. Und jetzt sagt Jesus, wie kann denn in dieser Erde etwas bestehen? Wie kann die Erde bestehen? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid die Konservierung der Erde, könnte man sagen. Wie kann die Erde bestehen, wenn ihr eure, als Christen, als Nachfolger Jesu, wenn ihr eure Salzkraft verliert? Das ist die Fragestellung, die dahinter ist. Und weil eben diese Gefahr da war, dass man die Salzkraft verlieren konnte beim normalen Salz, hat man sehr streng darauf geachtet, dass man reines Salz genommen hat. Salz, das nicht vermischt war mit irgendwelchen anderen Mineralien. Salz, das nicht vermischt war mit irgendwelchen anderen Dingen, die nicht salzig waren. Sondern damit die volle Salzkraft erhalten bleibt, wurde die Reinheit des Salzes in besonderer Weise beachtet. Und Jesus stellt hier die Frage und sagt, ja, wie ist das jetzt? Und ich will euch was sagen, auch wir mit unserem Leben, die wir ja Salz sind, nicht erst Salz werden sollen, wir müssen darauf achten, dass wir unser Leben nicht mit vielen anderen Dingen so voll machen, dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, was sein Auftrag ist, dass das verloren geht oder verwässert. Ganz eindeutig wird hier eine Konsequenz gezeigt, die für unser Leben da ist. Weil wir Salz sind, müssen wir auch darauf achten, dass unser Leben nicht verwässert wird, nicht sich mit anderen Mineralien, nicht mit den Dingen des Alltags, was auch sonst immer, dass das Schwerpunkt bei uns bekommt. Und das meint Jesus, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Es ist ein Zeichen der Konservierung. Und dann bin ich da noch über etwas gestolpert im Alten Testament. Um das zu unterstreichen, die Salzkraft. Da wird uns nämlich berichtet im 2. Chroniker, Kapitel 13, Vers 5. Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, der König von Israel, durch einen Salzbund für immer David gegeben hat, ihm und seinen Sohn? Nochmal, damit wir es ein bisschen nachvollziehen können, ist, Gott hat also einen Bund gemacht, einen Salzbund. Wie das ausgeführt wurde, weiß ich nicht. Aber es war ein Bund, den man gemacht hat zwischen Gott und den Nachkommen Davids oder von David angesehen. Und ein Bund, der bedeutet, dieser Bund, dieses Königstum, das Reich, das ich David gegeben habe, die Königsfolge, wird in alle Ewigkeit sein. Auch dadurch wird deutlich, da wird etwas bewahrt. Es geht nicht verloren, sondern es hat seinen Weg in die Zukunft hinein. Und es geht sogar hier so weit, dass Gott sagt, ewig für deine Söhne und für deine Kinder. Gott hat einen Bund gemacht. Das heißt, wenn wir Konservierungsmittel sind Gottes, wenn ich das mal so profan sagen darf, dann hat das etwas damit zu tun, dass das Evangelium in die Zukunft hineingetragen wird. Dann hat es mit dem Auftrag zu tun, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wir sollen das weitertragen und es soll nicht unterbrochen werden. Deshalb können wir auch sagen, wenn die Wiederkunft Jesu ist, vorher wird er seine Gemeinde heimholen und erst dann kommt das Gericht Gottes. Interessant war für mich da auch die Feststellung, die Diskussion, die Gott mit Abraham hatte. Gott sagt, wenn ich 50, da fing Gott ja mit an, nicht? Und Abraham sagt, naja, 50, das ist ja doch eine hohe Zahl. Gott sagte, wenn ich die finde, dann sollen die Städte verschont bleiben. Und dann fangen die beiden an zu verhandeln. Also ich bewundere Abraham, dass er das gemacht hat. Und dann handeln sie runter. Und schlussendlich wagt Abraham nicht mehr weiter zu reden. 10 ist die Zahl, die er Gott vorlegt. Und Gott sagt, ja, wenn ich 10 Gerechte finde, dann hat die Stadt Sodom und Gomorra noch eine Zukunft. Dann will ich sie nicht richten. Dann will ich meinen Zorn nicht ausgießen über diese Stadt. Dann werde ich sie nicht verbrennen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Nicht mal 10 sind zum Erhalt da gewesen, dieser Städte um Sodom und Gomorra herum. Für mich ist es deshalb noch interessant, weil hinterher die Frau von Lot, als sie zurückschaute, selber zur Salzsäule wurde. Ich möchte das nicht interpretieren, aber es ist schon bemerkenswert, was uns das auch vielleicht zu sagen hat. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, das Wirken der Gnade Gottes in dieser Welt zu schaffen und die geschenkte Gnade, die Gott uns gegeben hat, weiterzugeben. Und solange wir da sind und solange wir diese Gnade empfangen haben und auch weitergeben, wird diese Welt erhalten bleiben. Solange Gott das zulässt. Wenn das Salz fade wird, wird man es herausschmeißen, wird uns hier gesagt. Dann sind wir für Gott nicht gebräuchlich. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, was das in der Konsequenz für unser Leben bedeutet. Wenn dein Leben keinen Sinn mehr hat, weil Gott dir doch einen Auftrag gegeben hat oder dich dazu gesetzt hat, besser gesagt. Unsere Aufgabe ist nicht Anpassung und Kompromisse, sondern unsere Aufgabe ist, Salz zu sein. Ich möchte das zu bedenken geben, das sind Worte Jesu. Und ich möchte auch das zweite Bild noch in unsere Mitte stellen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wofür ist das Licht da? Wofür ist das Licht da? Ich kann gar nicht das breite Spektrum, was uns die Bibel da aufzeigt, hier ausführen. Nicht? Weil das Wort Gottes zum Beispiel, sagt die Bibel, ist für uns ein Licht auf unserem Wege. aber auch direkt vor uns für die nächsten Schritte. Hier wird etwas angesprochen, ihr seid, auch hier wieder, ihr sollt nicht werden, sondern ihr seid das Licht. Was ist Licht, damit man irgendwelche Dinge erkennen kann? Ich glaube, wir könnten jetzt vieles darüber sagen, dass man sich nicht stößt, dass man die Dinge richtig einordnen kann oder was weiß ich auch. Ich würde es einfach so umschreiben, Licht ist eine Offenbarungsquelle. Es wird offenbar, was vorher im Verborgenen ist, was vorher im Dunkeln ist oder nicht erkennbar ist. Licht ist eine Offenbarungsquelle. In Markus 4, Vers 21 und 22 heißt es, weiter sagte Jesus zu ihnen, bringt man etwa das Licht, das unter dem Scheffel, um es unter den Scheffel zu stellen, nicht damit es auf den Leuchter gestellt wird? Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar wird, und es ist nichts geheim, das nicht ans Licht kommt. Also es geht um die Dinge, die verborgen sind, die offenbar werden sollen. Jetzt werden wir natürlich feststellen für uns selbst, wir werden nicht alles offenbaren können, sondern nur das, was wir selber empfangen haben, was Gott uns offenbart hat. Aber ich möchte uns auch daran erinnern, es ist ja nicht unsere Kraft, sondern Jesus selbst ist ja die Quelle des Lichts für unser Leben. Und das, was er uns offenbart, das ist wichtig. Und wir lesen hier, das Licht leuchten lassen allen, die im Hause sind. Ich sag mal so, allen, die wir im Hause Gottes sind. Wir sind Licht für alle, die im Hause Gottes sind. Wir sind Licht da, wo Gott uns hingestellt hat, im kleineren wie im größeren Rahmen. Aber Lukas beschreibt es noch etwas anders. Er sagt, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Es geht also nicht nur, die innen drin sind, in dem Haus, in der Wohnung, dass die sich nicht stoßen, dass sie wissen, wo das Waschbecken ist und das Bett und der Kühlschrank und was weiß ich alles. Nein, es geht darum, dass etwas offenbar wird, was vorher nicht offenbar ist. Ob du im Haus bist oder außerhalb des Hauses. Und was möchte Jesus offenbaren durch uns? Warum sind wir Licht? Er möchte offenbaren, was seine Gnade ist. Er möchte offenbaren, was er für uns getan hat. Er möchte offenbaren, in welchen Stand er uns hineingestellt hat und was er mit der Welt vorhat. Er wird uns nicht alles erklären, was die Zukunft angeht. Wir denken immer an die Zukunft. Nein, aber damit die Menschen jetzt erkennen, ihr seid das Licht, damit ihr jetzt erkennt, was offenbar werden muss. Und Matthäus drückt das so aus, wenn er das hier zusammenfasst, allen, die im Haus sind. Leuchtende Jünger, sag mal so, können nicht verborgen bleiben in dieser Welt. Leuchtende Jünger können nicht verborgen bleiben in dieser Welt. Ihre Leuchtkraft offenbart die Wahrheiten Gottes. Das, was vorher verborgen war, was aber die Wahrheit ist, das muss die Welt erkennen. Und Jesus macht deutlich, so wie das leuchtende Licht nicht unter ein Mehlgefäß kommen soll, sondern auf einen besonderen erhobenen Platz gestellt wird, damit es allen leuchtet. Ich erinnere mich an einen Satz im 1. Korinther 4, Vers 9, heißt es, wir sind ein Schauspiel geworden in dieser Welt. Das heißt also, die Leute schauen auf uns. Mir ist dabei noch eins aufgefallen, wer hat uns denn da hingestellt? Haben wir uns selber irgendwo hingestellt? Ja, wir versuchen manchmal, wenn der Herr uns irgendwo hinstellt, uns einen anderen Platz auszusuchen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns an den Platz sieht, wo es am günstigsten ist, dass offenbar wird, was Gott tut und was er will. Seine Gnade, sein Wirken. Deshalb möchte ich heute Morgen auch all denen zurufen, die vielleicht mit dem Platz, wo sie gerade sind, unzufrieden sind. Lieber würden wir uns vielleicht verstecken. Lieber würden wir uns verkrümeln, zurückziehen. Nein, Gott stellt uns an den Platz hoch oben auf dem Berg, damit jeder das sieht, wie eine Stadt, die oben auf dem Berge ist. Möglichst viele sollen dich sehen. Ja, jetzt geht es mir so wie bei meiner ersten Praktikumspredigt. Da fiel nämlich auch das Mikrofon runter. In Frankfurt, große Bühne. Gott hat uns hingestellt, dass wir seine Gnade, seinen Willen, dass wir den offenbaren. Oh, nicht damit wir gut dastehen. Guck mal, der Christ. Guck mal, wie der leuchtet. Nicht? Manchmal tun wir ja noch selber was dazu, damit es noch besser glänzt. Ein bisschen Creme hier und da. Nein. Wo Gott uns hingestellt hat, da sollst du leuchten. Und das ist der beste Platz, weil Gott ihn für dich ausgesucht hat. Versuche nicht, dich unter den Scheffel zu stellen. Versuche nicht, dein Licht unter den Scheffel zu stellen. Sondern da, wo Gott dich hingestellt hat, da sei ein Licht. Euer Licht, das soll leuchten, sagt Jesus. Das meint auch das euch anvertraute Licht. Euer Licht. Und dann wird noch etwas deutlich. Es ist ja nicht zu unserer eigenen Ehre, sondern der Text sagt uns, es ist zur Ehre Gottes, damit er groß gemacht wird. Gott im Himmel soll dafür gepriesen werden. Und jetzt frage ich uns, wie drückt sich das Licht in unserem Leben aus? Indem wir davon reden, indem wir sagen, ja, wir haben Offenbarungscharakter, also wir reden darüber, weil wir die Gnade kennengelernt haben. Wenn wir in den Text hineinschauen, in Matthäus Kapitel 5, da heißt es dann im Vers 16, die Menschen sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht nicht nur von unseren Worten, sondern wie wir unser Leben führen, unsere guten Taten, die wir auch aus unserer eigenen Kraft nicht hervorbringen können, weil Gott uns einfach dafür die Kraft und die Gnade geben muss. Aber ich möchte damit unterstreichen, halte dein Licht nicht unter dem Scheffel. Sieh das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat, was du bist. Du bist nämlich Salz. Und du bist Licht. Und das möchte ich uns heute Morgen so hineinschreiben in unser Herzen. Nehmen wir doch den Stand ganz bewusst ein und sagen, danke Herr, dass du mich zu Salz und zu Licht gemacht hast. Dass ich deine Gnade verkünden darf. Dass das, was du mir gegeben hast, was dich ausmacht, Gott, dass das etwas Ewiges ist. Du hast einen ewigen Bund gemacht. Es ist mehr als nur ein Vertrag. Ich möchte das als Fazit herausstellen für uns heute Morgen. Das Gleichnis vom Salz der Erde und vom Licht der Welt zeigt uns, wir sollen uns nicht als Einsiedler, jetzt übertreibe ich, von der Welt zurückziehen. Es bedeutet, dass wohl, obwohl wir nicht mehr von dieser Welt sein sollen, sind wir doch in dieser Welt. So schwer das ist. Bei allen Dingen, die um uns herum so dunkel sind, bei all den Dingen, die so verweslich sind und schnell kaputt gehen, Gott hat uns da hineingestellt. In der Welt nicht nur, um gut zu sein, sondern vor allen Dingen, um Gutes zu tun, mit der von Gott stammenden Güte und Kraft und darauf anderen Einfluss auszuüben. Gott soll groß gemacht werden durch unser Leben. Es geht um seine Ehre und um seinen Ruhm. Amen.